Lukas 12 heißt es einmal in Vers 56, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt oder, wie es die Fußnote sagt, zu beurteilen wisst? Was sagt die Bibel zu dem heutigen Konflikt USA-Israel und Iran? Wir leben in einer unsicheren Zeit, in der geopolitische Entwicklungen sich dramatisch zuspitzen. Die Schlagzeilen haben im Augenblick nur ein einziges Thema: Israel, Iran und die USA. Militärschläge, Drohungen, Tote und Verwundete. Doch die Frage, die viele bewegt, lautet mehr oder weniger: Was sagt die Bibel dazu? Doch bevor wir jetzt vorschnell prophetische Szenarien entwerfen, müssen wir zunächst einmal verstehen, wer ist der Iran überhaupt? Wer ist der Iran historisch? Und besonders, was sagt die Bibel über den Iran? Sagt sie überhaupt etwas darüber? Nun, der Iran ist kein arabischer Staat. Es ist ein persisches Volk mit einer eigenen Sprache und mit einer eigenen kulturellen Identität. Dieses Volk kommt tatsächlich in der Bibel vor. Und zwar tritt es dort auf mit den Namen Persien oder eben auch Elam oder Elamiter, also Perser. Eine Stelle ist zum Beispiel Daniel 8, Vers 2, wo uns das ganz deutlich gemacht wird, dass Elam, Elamiter eben oft ein anderer Name für Persien ist. Da heißt es nämlich: Und ich sah im Gesicht, und es geschah, als ich sah, da war ich in der Burg Susan, die in der Landschaft Elam ist. Und das Ganze ist hier zur Zeit des Königs Belsazar, und es geht um Daniel. Die Völkertafel zeigt uns, dass die Elamiter Nachkomme Sems sind. Das sind die arabischen Völker auch, aber über eine später dann doch ganz andere Linie. Das Erstaunliche ist, dass wir in der Bibel über 100 Hinweise auf Persien finden. Persien war eines der größten Weltreiche der Antike und es spielt sogar eine wichtige Rolle in Gottes Heilsgeschichte. Persien in Gottes Plan. War das einfach nur ein Feind des Volkes? Oder war Persien ein Werkzeug in der Hand Gottes? Ein Schlüsselname ist zum Beispiel der bekannte König Kyros. Er wird in Jesaja erwähnt und in Jesaja 45, Vers 1, da nennt Gott ihn sogar seinen Gesalbten. Und das ist sehr bemerkenswert, denn dieser Titel wird sonst für Könige Israels verwendet oder eben für den Messias selbst. Im Jahr 539 vor Christus fällt Babel durch Kyros. Das heißt, das babylonische Weltreich wird durch das persische Weltreich abgelöst. Und damit erfüllt sich eine der ganz großen Prophezeiungen, die wir im Alten Testament finden, dass die Gefangenschaft des Zwei-Stämme-Reiches nur 70 Jahre dauern wird und dass nach diesen 70 Jahren der Überrest aus diesen zwei Stämmen wieder in sein Heimatland zurückkehren darf, dass sie dort die Stadt Jerusalem wieder aufbauen können und dass sie auch den Tempel wieder bauen dürfen. Das ist eine Prophezeiung, die Gott ausgesprochen hat, und das erfüllt sich unter Kyros. Ohne Kyros gäbe es keine Rückkehr der Juden, rein menschlich gesprochen. Kein Wiederaufbau des Tempels, keine Wiederherstellung Jerusalems. Persien ist also nicht einfach Gegner, sondern Persien und besonders dieser König Kyros war ein Werkzeug in der Hand Gottes. Eine andere Schnittstelle haben wir zur Zeit Daniels. Denn Daniel diente unter Darius. Er steigt auf, Daniel wird politisch einflussreich und landet wegen seiner Treue zu Gott in der Löwengrube. Und wer sich das anguckt in Daniel 6, wo uns das beschrieben wird, der stellt fest, dass Daniel ein großes Zeugnis gewesen sein muss, denn Darius ist beeindruckt von dem Gott Daniels. Nun, in der Löwengrube greift Gott persönlich ein. Er schickt einen Engel, so sagt es Daniel nachher selbst in Kapitel 6, In Vers 23, mein Gott hat seinen Engel gesandt und hat den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, o König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr und er befahl Daniel, aus der Grube herauszuholen. Und am Ende erlässt dieser große König Darius sogar ein weltweites Edikt. Und diesen Erlass, den er erlassen hatte, der ist ganz interessant. Da heißt es in Vers 27, von mir wird Befehl gegeben, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreiches bebe und sich vor dem Gott Daniels fürchte, denn er ist der lebendige Gott und besteht ewig. Und sein Reich wird nie zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Das heißt, der Erlass sagt, dass alle Völker diesen Gott Daniels ehren sollen, diesen Gott der Bibel. Und das Persische Reich, das reichte damals im Westen von Ägypten bis in den Osten nach Indien. Das bedeutet, die damals bekannte Welt hörte etwas von dem lebendigen Gott. Persien wird zum Multiplikator göttlicher Offenbarungen. Dann lesen wir zum Beispiel etwas von den Persern zu Pfingsten. Das ist natürlich eine Stelle, Pfingsten kennen wahrscheinlich die meisten, Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist, von dem Zeitpunkt an, wo er in der Versammlung Gottes und in jedem einzelnen Gläubigen wohnt. Dann heißt es aber dort in Kapitel 2, dass viele Gäste anwesend waren, viele, viele fremde Leute anwesend gewesen sind. Und dann werden sie aufgezählt in Vers 9 und darunter finden sich auch die Meder und die Elamiter, also wieder die Perser. Und sie erleben die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist in sie gekommen ist, das waren ungläubige Leute, aber sie erfahren etwas von der Ausgießung und von den Wirkungen des Heiligen Geistes. Und so erreichte das Evangelium Persien sehr früh. Und aufgrund der Geschichte wissen wir, dass es sich von dort über die Seidenstraße bis nach China ausbreitete. Doch dann kommt der Bruch. Im 7. Jahrhundert beginnt die islamische Expansion. Die religiöse Identität dieses Landes verändert sich. Und die Beziehung zu Israel wird zunehmend feindlich. Aber Gott schaut da nicht tatenlos zu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir in der Geschichte immer wieder beobachten können. Gott sagte einmal zu Abraham in 1. Mose 12, Vers 3, wer dich segnet, ist gesegnet. Wer dich flucht, ist verflucht. Das sagt Gott darüber, wie andere Menschen, wie andere Völker sich dem Volk Gottes gegenüber verhalten. Das heißt nicht, dass Israel jetzt im Augenblick das Volk Gottes in dem Sinne ist. Israel ist beiseite gesetzt. Es ist im Augenblick, und darüber haben wir andere Videofilme, es ist Lo Ami. Aber das bedeutet nicht, also nicht mein Volk, aber das bedeutet nicht, dass sich Gott nicht doch in einer gewissen Weise um sein Volk kümmert. Und das sehen wir in der 3.500-jährigen Weltgeschichte dieses Volkes. Als es in Ägypten war und Sklavenarbeit tun musste, hat Gott dieses Volk aus Ägypten befreit. Und es führte zum Zusammenbruch Ägyptens. Der Pharao mit seiner ganzen Heeresmacht wurde dabei vernichtet. Als das Volk immer gottloser wurde, hat Gott die Assyrer als eine Zuchtrute eingesetzt. Man kann das in Jesaja 10 lesen. Aber die Zuchtrute hat das Maß der Zucht überschritten. Sie ging unter, wurde durch die Babylonier besiegt. Gott benutzte die Babylonier, um sein Volk zu erziehen. Aber auch diese Zuchtrute ging über das Maß der Zucht, was Gott haben wollte, hinaus. Babylon ist gefallen. Babylon wurde besiegt durch die Perser. Und so geht die Geschichte immer weiter. Und man denke in das 20. Jahrhundert, wo das Nazi-Regime versuchte, viele, viele Juden zu töten, zu ermorden, auszurotten, was sie auch getan haben. Es war eine gewaltige Katastrophe, aber es führte zum Untergang dieses Regimes. 1948 entsteht der Staat Israel, ein gewaltiges Wunder. Gegen alle Widerstände, die es damals gab, es waren, glaube ich, 8 oder 9 Armeen, die gegen Israel in den Krieg zogen. Aber sie wurden besiegt, weil Gott seine Hand darüber hielt über dieses Volk. Wer dieses Volk verflucht, der ist verflucht. Und der Iran, wie hat er sich damals verhalten? Ja, zu dieser Zeit war dort die Schahzeit. Das heißt, der, der dieses Land regierte, war der Schah von Persien. Und damit zählte der Iran plötzlich zu den ersten Staaten, die das Existenzrecht Israels und seine Unabhängigkeit 1948 anerkannten. Aber irgendwann wurde der Schah abgesetzt und dann wurde dieses Land immer muslimischer, immer fundamentalistischer und die Angriffe und die Feindschaft gegen Israel wurde immer größer. 1967 gab es den Sechstagekrieg und wieder gewann Israel große Landmengen hinzu. Das gleiche 1973 bei dem Yom Kippur-Krieg. Israel hat sie alle überlebt und Israel ist immer größer und immer stärker geworden. Noch einmal, es ist nicht der gläubige Überrest, von dem wir etwas hören in der Drangsalzeit und dann auch später im tausendjährigen Reich. Das, was hier noch vor uns ist, das ist dieses Volk, das Gott im Augenblick beiseite gesetzt hat. Aber dennoch hält Gott seine Hand über dieses Volk. Denn es ist sein Volk und es wird sein Volk wieder sein. Gott wird mit diesem irdischen Volk in der Zukunft noch einmal anknüpfen. 2026, das ist das Jahr, in dem wir jetzt leben. Und die Ereignisse im Nahen Osten, die spitzen sich dramatisch zu. Am 28. Februar, vor wenigen Tagen, haben Israel und die USA in koordinierter Form massive Luft- und Raketenangriffe auf Ziele in den Iran gestartet und durchgeführt. Das Interessante ist, dass die israelische Regierung als offiziellen Operationsnamen Lion's Roar wählte. Brüllen des Löwen. 2025 im Juni, als man gegen Syrien und gegen Libanon und gegen andere Länder vorging, wählte man einen ähnlichen Namen. Rising Lion nannte man ihn. Und beide Operationsnamen sind aus dem Alten Testament abgeleitet. Aus 4. Mose 23, Vers 24. Daher stammt der eine Name, da heißt es, siehe ein Volk. Wie eine Löwin steht es auf und wie ein Löwe erhebt es sich. Es legt sich nieder, bis es den Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen getrunken hat. Und die andere Stelle ist aus dem Prophetenbuch, aus dem Buch Amos. Da heißt es in Amos 3, Vers 8, der Löwe hat gebrüllt. Wer sollte sich nicht fürchten? Der Herr hat geredet. Wer sollte nicht weissagen? Also haben wir jetzt tatsächlich etwas mit einer erfüllten Prophetie zu tun? Netanjahu verknüpfte die Offensive ausdrücklich mit dieser biblischen Bildersprache und sogar dem bevorstehenden Purimfest. Er sagte, man werde Purim in 2 Tagen feiern. Vor 2500 Jahren sei im alten Persien ein Feind mit dem Ziel aufgestanden, das jüdische Volk zu vernichten. Wir können das nachlesen im Buch Esther. Mordokai und die Königin Esther hätten das Volk damals durch Mut und durch Klugheit gerettet. Das Los sei gefallen und Haman sei gefallen. Und auch heute, das war der große Widersacher dieses Volkes, der dieses Volk ausrotten wollte. Noch heute sei das Los gefallen und das böse Regime werde ebenfalls fallen. Das ist der Bezug, den Netanjahu hergestellt hat. Und viele Christen fragen sich, erfüllen sich vor unseren Augen nun biblische Prophezeiungen? Und es gibt viele YouTube-Filme und anderes, die wollen erklären, ja, jetzt erfüllt sich tatsächlich die Prophezeiung der Bibel über die Endzeit. Aber ist das überhaupt möglich? Nun, bei diesen erfüllten Prophezeiungen, die oft genannt werden, geht es in erster Linie um die Prophezeiungen über den König des Nordens und den König des äußersten Nordens. Wer etwas über den König des Nordens erfahren möchte, der kann das Buch Daniel lesen, besonders Kapitel 11. Da erfahren wir etwas über den König des Nordens und das betrifft historische Gebiete wie Syrien, Libanon, Irak, vielleicht auch Teile der Türkei und Zentralasiens. Also wenigstens 3 Länder stehen damit in Verbindung wie Syrien, Irak und Libanon, die auch heutzutage von Israel attackiert werden. Aber wer sich die Prophezeiung einmal genau anguckt, der findet, dass nicht Israel dort angreift, wenn es um den König des Nordens in der Endzeit geht, sondern es wird von dem König des Nordens angegriffen werden. Außerdem spricht Daniel 11, Vers 40 ganz deutlich von der Zeit des Endes, das heißt von der prophetischen Endzeit. Und die prophetische Endzeit kann im Augenblick noch nicht stattfinden, da wir jetzt die Zeit der Gnade haben. Der zweite Thessalonicher Brief zeigt uns, dass diese Zeit erst eintreten kann, wenn der Heilige Geist nicht mehr auf dieser Erde ist. Und der Heilige Geist wird diese Erde verlassen, wenn die Versammlung Gottes, wenn die Gläubigen entrückt werden, weil der Heilige Geist in ihnen wohnt. Und er bleibt in ihnen in Ewigkeit, sagt das Johannesevangelium. Und darum wird er mit den Gläubigen diese Erde verlassen und dann kommt dieser Geist des Irrwahns. Und erst dann beginnt diese schreckliche Zeit der Drangsal bis zum zweiten Kommen des Herrn Jesus und anschließend das herrliche Friedensreich. Das heißt, von dieser Zeit des Endes sind wir noch weit entfernt und dieser König des Nordens, diese Prophezeiung, die wir dort finden, hat nichts mit der augenblicklichen Zeit zu tun. Ein weiterer König, hatte ich eben schon genannt, ist der König des äußersten Nordens. Und wer etwas über ihn erfahren möchte, der muss in das Buch Hesekiel gehen. Und dort finden wir ihn in den prophetischen Kapiteln, die sich mit der Endzeit beschäftigen, in den Kapiteln 38, Vers 39. Dort wird ebenfalls der Name Rosch genannt, in Vers 3, Fürst von Rosch, Mesech und Tubal. Und das wird in der Regel mit Russland in Verbindung gebracht. Das heißt, der König des äußersten Nordens steht wahrscheinlich in Verbindung mit diesem gewaltigen russischen Reich. Was siehst du jetzt von dem gewaltigen russischen Reich? Dass sie nicht eingreifen. Sie haben nichts gemacht, als Syrien bekämpft wurde. Sie haben nichts gemacht, jetzt, wenn der Iran bekämpft wird. Sie gucken zu, sie äußern sich vielleicht vorsichtig, aber von Aktivität sehen wir nichts. Bei dem König des äußersten Norden wird das ganz anders sein. Und da steht ausdrücklich in Hesekiel 38, dass Persien, also der Iran, an seiner Seite stehen wird. In Kapitel 38, Vers 5, da heißt es, Perser, Äthiopier und Put mit ihnen, allesamt mit Schild und Helm und so weiter. Das sind solche, die ihm helfen, wenn er gegen Israel in die Schlacht zieht. Aber diese Ereignisse, die finden erst nach der Drangsalzeit statt. Diese Ereignisse, die finden erst nach dem zweiten Kommen des Herrn Jesus statt. Diese Ereignisse finden erst statt ganz kurz vor Beginn oder mit Beginn des tausendjährigen Reiches. Wir lesen in Hesekiel 38, Vers 8, dass wenn dieser König kommen wird und kämpfen wird, dann geht es um Völker, die allesamt schon in Sicherheit wohnen. Das heißt, es ist nur noch ein paar Minuten in Gottes prophetischer Uhr und dann beginnt das tausendjährige Reich. Und dann kommt dieser König des äußersten Nordens in Verbindung mit Russland und auch mit dem Iran, mit Persien. Und dann werden sie noch einmal besonders die 10 Stämme attackieren. Und das sorgt dafür, dass ein Überrest aus diesen 10 Stämmen zur Umkehr kommt. Aber das ist nicht etwas, was wir in der jetzigen Zeit beobachten. Jetzt haben wir noch die Zeit der Gnade. Wir müssen nüchtern auf die Gegenwart gucken. Russland ist durch den Ukraine-Krieg geschwächt. Der Einfluss Syriens ist zurückgegangen. Der Iran steht mittlerweile unter massivem Druck. Die Machtachsen haben sich verschoben. Es ist wie auf einem Schachbrett, wo die Figuren nun langsam in die Position des Endkampfs geschoben werden. Aber der Endkampf beginnt noch nicht. Denn noch ist Gnadenzeit. Noch sind die Gläubigen der Gnadenzeit hier auf dieser Erde und noch nicht entrückt. Also nicht jede Schlagzeile, die wir irgendwo lesen, ist sofort eine Erfüllung von Hesekiel 38 und 39. Und außerdem, auch bei dem König des äußersten Nordens, ist es nicht Israel, das angreift, sondern es ist der König des Nordens, der angreift. Also ganz anders als jetzt. Israel lebt heute größtenteils im Unglauben. Lo Ami. Es ist nicht mein Volk. Und dennoch, ich habe das eben schon gesagt, ist dieses Volk sichtbar bewahrt. Warum? Weil eben die große Drangsalzeit noch nicht begonnen hat. Und sie kann nicht beginnen, bevor die Entrückung stattfindet. Warum wartet Gott noch? Nicht, weil Gott keine Macht hat, dass die Entrückung stattfinden kann. Die kann innerhalb von einer Sekunde stattfinden. Aber Gott möchte nicht, dass jemand verloren geht. Die Verzögerung ist Gnade. Gott hält mehr oder weniger Geschichte zurück aus Barmherzigkeit, damit noch Menschen errettet werden können. Das heißt, die wichtigste Frage lautet nicht, was macht Russland im Augenblick? Was macht der Iran im Augenblick? Was macht Amerika? Eins ist völlig klar, Russland wird in der Gnadenzeit nicht vernichtet werden, da er in der Endzeit noch einmal als der König des äußersten Nordens auftritt. Auch der Iran wird durch diesen Krieg nicht vernichtet werden, denn auch er tritt in der Endzeit noch einmal auf. Wir haben eben was von Persien gehört in Verbindung mit dem König des äußersten Nordens. Die Prophetie hat sich noch nicht erfüllt. Sie hat noch gar nicht richtig begonnen, sich zu erfüllen. Sondern die Kernfrage, die ein Mensch stellen muss, ist, wie stehe ich persönlich vor Gott? Ja, Prophetie soll nicht Sensationslust fördern und Spekulationen und Gerüchte verbreiten, sondern die Prophetie der Bibel soll zur Umkehr führen. Die Prophetie der Bibel ist dafür da, dass ich verstehe, wie wichtig es ist, zu diesem Gott zu kommen, um nicht ewig verloren zu gehen. Wenn die Welt ins Wanken gerät, wenn Nationen aufeinander prallen, wenn Militärschläge Schlagzeilen füllen, dann erinnert uns die Bibel an was ganz anderes. Gott steht über diesen Nationen. Gott steht über all diese Völker. Gott steht über all diese Kriege. Er lenkt Geschichte. Und er vergisst seine Verheißungen nicht. Aber entscheidend ist, bin ich mit diesem Gott versöhnt? Denk einmal über diese Frage nach. Das ist viel wichtiger, als sich Sorgen zu machen. Als Angst zu machen, wie die Zukunft aussieht. Stell dir lieber die Frage über deine eigene Zukunft. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Bei Gott oder ewig getrennt von Gott?